7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Wir haben Freitag, den 30. August, und nach längerer urlaubsbedingter Abwesenheit habe ich heute wieder das Vergnügen, durch den Ausblick auf die anstehende 36. Kalenderwoche zu führen. Und die hat es in sich. Zum einen feiert die internationale Funkausstellung in Berlin ihr 100-jähriges und die Zusammensetzung der DAX-Indizes wird überprüft. Ein besonderes Augenmerk legen wir jedoch auf den Auftakt des Strafprozesses gegen den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Carsten Stevens, Korrespondent in unserer norddeutschen Redaktion, sowie Sabine Reifenberger, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Bevor wir uns den ganz gewichtigen Themen der kommenden Woche widmen, werfen wir aber noch einen Blick zurück, und zwar auf die LBBW. Die Vorlage von deren Halbjahreszahlen war ja in der vergangenen Episode unter anderem Thema. Und die ist nun am vergangenen Montag erfolgt. Und meine Kollegin Sabine Reifenberger hat sich die Zahlen und die Geschäftsaussichten der größten deutschen Landesbank kurz angesehen. Hallo Sabine.
Hallo Franz.
Sabine, vergangene Woche war ja die LBBW Thema im Podcast, wie erwähnt. Die hat sich gerade am Rettungspaket für die BayWa beteiligt. Und die Schwaben haben für das laufende Jahr ein Ergebnis vor Steuern von mehr als 1 Milliarde Euro angepeilt. Wie liegt die LBBW denn jetzt so nach einem Halbjahr?
Also vor Steuern hat die LBBW im ersten Halbjahr jetzt ein Konzernergebnis von 731 Millionen Euro erzielt. Das ist etwas mehr als im Vorjahr. Da waren es zur Jahresmitte 691 Millionen Euro vor Steuern. Und was das Jahresziel angeht, diese mehr als 1 Milliarde Euro Gewinn vor Steuern, da gibt die Bank sich auch weiterhin optimistisch.
Okay, aber wenn ich das richtig gesehen habe, hat die LBBW im ersten Halbjahr auch eine erhöhte Risikovorsorge ausgewiesen. Woran lag das?
Also es lag zumindest nicht an der BayWa, die du vorhin schon erwähnt hast. Für den kriselnden Agrarhändler hat die LBBW bislang keine Risikovorsorge reserviert. Das hat die Finanzchefin Stefanie Münz gesagt. Aber in der Tat hat die Bank bis zur Jahresmitte jetzt 118 Millionen Euro für mögliche Ausfälle reserviert. Das ist mehr als im Vorjahreszeitraum mit 86 Millionen Euro. Und der Grund dafür sind laut LBBW jetzt konkrete Einzelfälle, vor allem im Immobiliengeschäft, gerade in den USA, aber zum Teil eben auch hier in Deutschland, hat die LBBW da Risikovorsorge gebildet. Und die Finanzchefin hat aber auch gesagt, das sei jetzt nicht besorgniserregend. Und zum Beispiel im Firmenkundensegment, da lag die Risikovorsorge laut LBBW mit 10 Millionen Euro auf einem sehr niedrigen Niveau.
Und dann war ja noch auffällig, dass die Verwaltungskosten deutlich gestiegen sind. Ich glaube immerhin um 10% auf 1,15 Milliarden Euro. Was war da der Grund?
Ja, da gab es tatsächlich mehrere Gründe. Ein wichtiger Punkt waren offenbar Investitionen in Cybersicherheit und in IT-Infrastruktur. Zwei sehr wichtige Bereiche. Und außerdem ist auch die Zahl der Beschäftigten im ersten Halbjahr gestiegen. Und zwar um 1,6%. Es arbeiten jetzt 10.600 Menschen für die LBBW. Und die verdienen auch noch deutlich mehr als zuvor, weil es eben hohe Steigerungen bei Löhnen und auch bei den Tarifgehältern gab. Das alles hat dann in Summe zu höheren Verwaltungskosten geführt.
Okay, vielen Dank, Sabine Schummer. Wir sprechen nachher weiter über zukünftige Termine. Und nun der Blick nach vorne auf die anstehenden Tage. Und da starten wir mit dem Auftakt zum Strafprozess gegen den ehemaligen Vorstandschef von Volkswagen, Martin Winterkorn. Und dazu begrüße ich unseren Hamburger Korrespondenten Carsten Stevens. Hallo Carsten.
Hallo Franz.
Carsten, rund 3 Jahre später als ursprünglich geplant, startet am kommenden Dienstag am Landgericht Braunschweig der Strafprozess gegen Ex-Volkswagen-Chef Martin Winterkorn. Das dann im Zusammenhang mit dem Dieselskandal. Um welche Vorwürfe bzw. Anklagen geht es da?
Es geht um mehrere Anklagen, die im Laufe der Zeit miteinander verbunden worden sind. Da ist der Tatvorwurf des gewerbsmäßigen Betruges. Es geht um den Vorwurf der uneidlichen Falschaussage und den Vorwurf der Marktmanipulation. Die Anklagen stehen im Zusammenhang mit der Dieselaffäre des Volkswagen-Konzerns, die ja im September 2015 aufgeflogen ist und die Martin Winterkorn den Job als Vorstandschef des Konzerns gekostet hat. VW hatte eben statt des Einsatzes teurerer Abgastechnik die Messwerte mit Hilfe versteckter Software gefälscht. Und diese hatten dafür gesorgt, dass bei Tests vollgereinigt wurde, im Straßenbetrieb jedoch ein Vielfaches der Emissionen auftraten. VW hat ja eine Prozessflut erlebt und Kosten, die sich im Laufe der vergangenen Jahre auf mehr als 32 Milliarden Euro summiert haben.
Und wie hat sich denn Martin Winterkorn zu diesen Vorwürfen oder Anklagen geäußert?
Ja, Winterkorn selbst weist eine strafrechtliche Verantwortung für die Abgasmanipulation zurück. Er hat auch noch im Februar diesen Jahres als Zeuge in einem Zivilverfahren von Investoren vor dem Oberlandesgericht in Braunschweig erklärt, dass er die Vorwürfe für unzutreffend halten würde.
Okay, die Anklagepunkte, die du genannt hast, die haben ja schon einiges Gewicht. Warum wurden die miteinander verbunden? Was verspricht man sich davon?
Ja, die Anklagen datieren aus verschiedenen Jahren. Das handelt sich zweimal um Anklagen der Staatsanwaltschaft Braunschweig aus den Jahren 2019 sowie der Staatsanwaltschaft Berlin von 2021. Dass diese Anklagepunkte nun miteinander verbunden worden sind, hat etwas mit Prozesseffizienz zu tun. Martin Winterkorn sollte ursprünglich schon vor 3 Jahren vor Gericht in Braunschweig erscheinen. Das Verfahren wurde verschoben wegen des gesundheitlichen Zustands von Winterkorn.
Was genau war denn mit dem gesundheitlichen Zustand von Winterkorn und wie schaut es da jetzt aus?
Ja, der gesundheitliche Zustand hat eben dazu geführt, dass das Verfahren abgetrennt wurde gegen Winterkorn von dem Verfahren gegen 4 weitere angeklagte ehemalige VW-Führungskräfte. Zweifel an der Verhandlungsfähigkeit von Winterkorn hat es auch seitdem immer wieder gegeben. Zuletzt im Juli gab es Berichte, dass sich der gesundheitliche Zustand von Winterkorn deutlich verschlechtert hätte. Da wurde über eine Knieoperation und eine körperlich starke Schwächung von Winterkorn berichtet. Gut, das Landgericht Braunschweig hat signalisiert, dass das Verfahren am 3. September wie geplant starten soll. Die Vorbereitungen laufen den Angaben zufolge auf Hochtouren.
Okay, und dann, wie geht es nach dem Dienst weiter? Wie ist die Planung für diesen gesamten Prozess? Das wird ja wohl eine Weile dauern.
Ja, angesetzt sind von dem Gericht 89 Verhandlungstermine und der ganze Prozess ist zurzeit anberaumt bis zum September 2025. Also sollte nach heutiger Planung etwa 1 Jahr dauern.
Wow, dann liegt die Dieselaffäre auch schon fast eigentlich 10 Jahre zurück. Es sind ja, wie du erwähnt hast, auch noch 4 weitere VW-Manager angeklagt. Du hast ja auch gesagt, dass deren Verfahren von dem Prozess gegen Winterkorn getrennt wurden. Warum ist das so und wie sieht da die Planung aus?
Ja, die Abtrennung erfolgte eben wegen des gesundheitlichen Zustands von Martin Winterkorn. Das Verfahren gegen die 4 übrigen angeklagten ehemaligen VW-Führungskräfte dauert inzwischen seit über 100 Verhandlungstagen an. Im Raum steht, dass es noch Termine geben soll bis Januar 2025. Das Gericht hat betont, dass es sich um unabhängige Verfahren handelt, also um das Verfahren gegen diese 4 weiteren angeklagten VW-Mitarbeiter und eben das Verfahren gegen Martin Winterkorn. Es gibt unterschiedliche Richter, die sich mit diesen Verfahren beschäftigen und die Beweisaufnahme wird auch unabhängig voneinander getroffen.
Okay, das erklärt auch, warum das alles so lange dauert noch. Also die Entscheidungen werden dann wohl erst nächstes Jahr fallen. Ja, vielen, vielen Dank, Carsten, für diesen Überblick über die Hintergründe zu diesen Verfahren, die garantiert eine Menge Aufmerksamkeit erregen werden, insbesondere das gegen Martin Winterkorn.
Bitte, Franz, gern geschehen.
Und nun zu weiteren Themen und Terminen der kommenden Woche. Und damit hat sich meine Kollegin Sabine befasst. Sabine, nächste Woche steht wieder die turnusmäßige Überprüfung der Mitglieder von DAX, MDAX und SDAX an. Wird es denn im DAX zu Veränderungen kommen?
Im DAX dieses Mal wohl eher nicht. Das sagen zumindest die Berechnungen von Luca Torrison von der Investmentbank Stifel. Etwas mehr Bewegung dagegen ist im MDAX zu erwarten. Da ist es wahrscheinlich, dass die beiden bisherigen SDAX-Werte Hypoport und Atos Software in den MDAX hochsteigen.
Und wer müsste dann dafür absteigen?
Da könnte es Encavis und Evotec treffen. Die würden dann also in den SDAX abrutschen. Der Abstieg aus dem SDAX, der droht den Berechnungen zufolge im Moment dem Agrarhändler BayWa. Den hatten wir ja heute schon, der ist in der Krise. Und dem droht eben der Abstieg aus der SDAX-Liga. Wieder aufsteigen in den Index könnte dann dafür die deutsche Euroshop.
Und wie ist der Zeitplan für die neuen Zusammensetzungen?
Also die deutsche Börse wird die Veränderungen in DAX, MDAX und SDAX am Mittwoch, am 4. September veröffentlichen. Allerdings recht spät, erst ab 22 Uhr deutscher Zeit. Das entspricht dem Ende des Börsenhandels in New York. Und die Änderungen, die treten dann am Montag, den 23. September, in Kraft. Und neben den Mitgliedern der DAX-Indizes werden auch der Stoxx Europe 600 und der Eurostoxx 50 überprüft. Da kommen die Daten schon etwas früher. Die Veränderungen für diese beiden Indizes werden am Montag, am 2. September, ab 22 Uhr veröffentlicht.
In der kommenden Woche steht zudem noch ein Jubiläum an. Die internationale Funkausstellung IFA feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Und in dem Zeitraum hat sich ja technisch so einiges getan.
Ja, das stimmt. Die erste IFA, die gab es am 4. Dezember 1924 am Berliner Messedamm. Damals noch als große deutsche Funkausstellung. Und der Schwerpunkt lag damals auf Detektorgeräten und auf Röhrenradioempfängern. Und 100 Jahre später findet die Messe tatsächlich am gleichen Ort wieder statt, aber mit einem, wie du schon sagst, deutlich weiterentwickelten Angebot.
Naja, heute scheinen einem ja Radios eher fast altmodisch. Aber über die Jahrzehnte wurden auf der IFA regelmäßig Innovationen präsentiert, die den Alltag von uns schon grundlegend verändert haben.
Das stimmt. Es gab unter anderem eine der weltweit ersten Fernsehübertragungen auf der Messe. Außerdem wurden über die Jahre und Jahrzehnte Produkte vorgestellt wie das Autoradio, das tragbare Tonbandgerät oder auch CD-Player. Die sind zugegeben inzwischen auch schon wieder eher Geschichte, aber aus meiner Jugend als coole Weiterentwicklung des Walkman nicht wegzudenken.
Naja, ich besitze immerhin immer noch einen CD-Spieler und ich habe sogar noch einen Walkman im Schrank irgendwo. Naja, womit befassen sich denn die Besucher von heute?
Da ist das Themenspektrum ganz schön gewachsen. Das reicht vom KI-gesteuerten Staubsaugerroboter bis zur Virtual Reality-Brille. Die Schwerpunkte liegen auf den Bereichen Audio, Computer und Gaming und auf Smart Home. Und gerade Smart Home-Technologien werden für immer mehr Menschen zur Normalität. Der Digitalverband Bitkom hat kürzlich in einer Umfrage ermittelt, dass schon fast jeder zweite deutsche Haushalt mindestens ein vernetztes Gerät besitzt. 2018 war es erst etwa jeder vierte Haushalt. Und besonders verbreitet sind schon intelligente Lampen, smarte Heizkörperthermostate und smarte Steckdosen. Etwas Wasser muss man allerdings auch in den Wein kippen. Die Branche blickt mit Sorge auf die eher verhaltene Konsumstimmung. Die steht einem flächendeckenden Durchbruch dieser neuen Technologien derzeit ein bisschen entgegen. Laut dem IFA-Mitveranstalter GFU, dem Branchenverband für Haushalts- und Unterhaltungselektronik, ist der Markt für Home- und Consumer-Electronic zuletzt etwas geschrumpft, und zwar um etwa 3%.
Und wie immer an dieser Stelle eine Auswahl weiterer Termine der kommenden Woche, die zumindest Kurzerwähnung finden sollten. Am Sonntag finden die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen statt. Am Montag sind wegen des Labor Day die Börsen in den USA geschlossen und in Frankfurt wird die Equity Forum Herbstkonferenz durchgeführt. Am Dienstag wird die Commerzbank und Otto BHF Corporate Conference in Frankfurt abgehalten. Zur Wochenmitte veröffentlicht die Federal Reserve das Beige Book in Washington und es kommen die Zinsentscheide der Bank of Canada und der polnischen Notenbank. Der Donnerstag steht etwas im Zeichen der Immobilienwirtschaft, denn es finden der erste Frankfurt School Real Estate Day unter dem Motto Investment meets Finance sowie in Berlin das Immobilienforum des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken statt. Und am Landgericht München wird die Entscheidung über eine Zivilklage des Wirecard-Insolvenzverwalters gegen frühere Vorstände und Aufsichtsräte erwartet. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 17 Uhr. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Da ist ja einiges los, mal völlig abgesehen von den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. In Frankfurt gibt es zum Beispiel das Event Open Bahnhofsviertel. Sabine, was hast du denn so Nettes vor?
Also ich werde wahrscheinlich ein bisschen Sport machen und das dann als Alibi nehmen, dass ich abends richtig schön zum Italiener gehen kann. Und dann habe ich mir sagen lassen, dass es musikalisch auch den ein oder anderen kleineren Eck gibt, den man sich mal anhören kann. Und da schaue ich vielleicht mal vorbei.
Okay, ich bin gespannt. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.